Herzlich willkommen zum Power Up Podcast, dem Podcast für Inspiration, Vernetzung und Stärkung der sächsischen Jugendarbeit. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Power Up Podcast. Heute zum Thema Fachkräftesicherung, Fachkräftegewinnung und Qualifizierung. Dazu haben wir uns wieder spannende Gäste eingeladen. Und bevor die sich vorstellen können, vielleicht nochmal ganz kurz. Also wir haben, warum das Thema? Wir haben aktuell in vielen Branchenbereichen, gesellschaftlichen Bereichen das Thema Fachkräftemangel. Ob es im Handwerk, in der Wirtschaft oder in anderen Bereichen, aber auch eben in der sozialen Arbeit. Da die große Frage, wo kommen zukünftige Fachkräfte her? Wo gewinnen wir Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter für das herausfordernde Handlungsfeld? Und das soll heute Thema sein in unserem Gespräch. Bevor wir einsteigen, bitte ich euch also, euch kurz vorzustellen. Wir haben heute vier Menschen da sitzen, die zu dem Thema was zu sagen haben. Genau, wer möchte anfangen? Ich sage euren Namen nicht, ihr dürft die selber verraten. Legt einfach mal los.
Ja, hallo, ich bin Alexandra von der AKJF Sachsen. Ich freue mich, heute mit hier zu sein. Ich bin seit Dezember 21 bei der AKJF Sachsen im Projekt Beruf und Jugendarbeit und darf da als Projektmitarbeiterin das Projekt Fachkräfte- und Nachwuchssicherung durchführen, gemeinsam mit dem KJS Sachsen. Und ja, vielleicht erstmal so viel dazu.
Vielleicht sagst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wer der KJRS Sachsen ist?
Ja, sehr gerne. Ja, Abkürzungen sind nur in dem Bereich gang und gäbe. KJRS steht für Kinder- und Jugendring Sachsen. Die haben einen Standort in Dresden und Leipzig und ja, sozusagen in dieser Dreierkooperation, um die Jugendverbandsperspektive noch mit abzubilden.
Dann auch ein Hallo von meiner Seite. Ich bin Lina, ich bin duale Studentin an der BA Breitenbrunn, also die Berufsakademie in Sachsen. Und da studiere ich seit Oktober 2023, bin also im ersten Semester. Genau, es ist ein duales Studium, was ich da absolviere für den Studiengang Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit und Sozialarbeit. Und mein Praxispartner ist die AGJF Sachsen.
Okay, also du bist hier direkt mit deiner Kollegin sozusagen da.
Genau. Okay. Bin auch im selben Projekt mit dabei.
Wunderbar, da erfahren wir sicherlich dann später noch ein bisschen mehr. Okay, weiter in der Runde.
Und ich bin Sandra Zabel, bin Dozentin an der Staatlichen Studienakademie in Breitenbrunn, leite die Studienrichtung Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, bin auch noch Vorstandsvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Jugend Freizeitstätten Sachsen, der AGJF, und Mitglied im Jugendhilfeausschuss der Stadt Chemnitz, weil ich auch Kommunalpolitikerin bin.
Und als Vierte im Bunde bin ich sozusagen als Bildungsreferentin der AGJF Sachsen mit an Bord, die Karin Petke. Ihr kennt mich vielleicht schon aus dem ersten Podcast. Ich bin die Person in der AGJF, die mit ins Organisationsteam von Power Up und vom auch nächsten Jugendarbeitstreffen im November 2024 gehört.
Okay, genau. Da möchte ich auch gleich einsteigen, weil das sind tatsächlich mindestens drei verschiedene Perspektiven. Also wir haben die einer Studierenden, die gerade begonnen hat, soziale Arbeit zu studieren. Wir haben die Ausbildnerin, wenn man das so sagen kann. Sagt man das eigentlich so,
Sandra? Nee, es ist ein Studium.
Okay, und wir haben die Perspektive der Weiterqualifizierung, Weiterbildung mit Alexandra und Karin hier, die quasi in Fortbildungsprogramm, Weiterbildungs- oder Zusatzqualifikationen am Start sind. Vielleicht steigen wir da mal ein, Alexandra, was ist da deine Aufgabe? Was macht ihr in eurem Programm oder in eurem Projekt? Wie kommen die Menschen zu euch?
Ja, wie gesagt, das Projekt nennt sich ja Beruf und Jugendarbeit und da lässt sich ja am Titel schon gut ableiten. Es geht darum, einerseits das Berufsfeld halt präsenter zu machen, dafür mehr Aufmerksamkeit zu sorgen, und andererseits ist ein großer Kernpunkt des Projektes, Fachkräfte so zu stärken, dass sie sich halt wohl in ihrem Arbeitsfeld fühlen, also gut vernetzt mit anderen Kolleginnen im Raum Sachsen, aber sich auch so fachlich gestärkt fühlen, da sie den Anforderungen, denen sie tagtäglich auch oftmals als Einzelkämpferin ausgesetzt sind, gut bewältigen können. Und dass auch die aktuellen Themen, die Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenswelt beschäftigen, auch da immer gut mit angebunden sind. Das heißt, unsere Zielgruppe, um da jetzt vielleicht gleich nochmal anzuschließen, sind primär Berufseinsteigerinnen, also Absolventinnen, die sich in den ersten 3 Beschäftigungsjahren befinden. Also noch relativ junge Menschen oder Personen, die beispielsweise durch eine längere Auszeit wieder jetzt im Handlungsfeld einsteigen wollen oder durch einen Quereinstieg ins Handlungsfeld zurückkommen und da praktisch im Rahmen der Modulreihe, die 10 Tage lang geht, über 3 Monate, immer in 3 Modulen aufgeteilt, da nochmal so ein gutes Grundlagenwissen an die Hand bekommen und was uns sehr wichtig ist, auch nochmal so eine Reflexion zu Haltungsfragen genau da an die Hand zu bekommen und dass wir nochmal so gemeinsam da auf so Grundlagen schauen und wie gesagt, nochmal so eine Motivation irgendwie bestärken können, dass trotz dessen die Fachkräfte ja oftmals alleine im Handlungsfeld unterwegs sind, gerade in offenen Jugendtreffs, dass sie sich gut vernetzen können und da halt auch viel Stärke und Hilfe vielleicht auch untereinander mit rausziehen können. Ja, so viel dazu.
Okay, danke. Wir haben ja schon eingangs gehört, Lina und du, Alexander, ihr seid sozusagen hier in einem Projekt tätig. Lina, du bist Studierende im ersten Semester an der BA Breitenbrunn, wo Sandra lehrt. Das ist jetzt richtig, ne? Okay. Kannst du uns mal kurz mitnehmen, warum hast du soziale Arbeit studiert oder was hat dich da bewegt dazu, da einzusteigen in dieses Berufsfeld?
Also ich glaube, der Ursprung, warum ich überhaupt so auf das Feld Jugendarbeit oder generell soziale Arbeit aufmerksam geworden bin, war tatsächlich ein Schülerpraktikum, was ich im Fachabitur in der 11. Klasse gemacht habe, in einer Jugendeinrichtung, genau. Und damals habe ich mich aber nicht getraut, direkt nach dem Abitur irgendwie in den sozialen Bereich einzusteigen, weil ich gedacht habe, ich bin noch relativ jung und irgendwie hat mir da ein bisschen das Selbstbewusstsein gefehlt. Deswegen habe ich da ursprünglich erst was anderes gemacht, eine andere Ausbildung, habe das aber nie so wirklich aus dem Kopf verloren, habe aber nebenbei auch kein Ehrenamt oder sonstiges noch zusätzlich gemacht, habe nach meiner Ausbildung dann festgestellt, irgendwie so mit Jugendlichen arbeiten, das beschäftigt mich schon noch, das würde ich schon gerne irgendwie noch machen und ausprobieren und habe mich dann dazu entschieden, zu recherchieren, was für Möglichkeiten es gibt, soziale Arbeit zu studieren generell. Und dann erstmal darauf aufmerksam geworden, dass es innerhalb von sozialer Arbeit noch unterschiedliche Handlungsfelder gibt, also Jugendarbeit oder soziale Dienste zum Beispiel, die sind auch noch relativ verbreitet gewesen hier im Chemnitzer Raum. War dann ein bisschen überfordert, was da jetzt genau der Unterschied ist und bin dann aber auf die Seite von der BA Breitenbrunn gestoßen, wo das ziemlich gut aufgeschlüsselt ist und habe mich dann einfach beworben und halt bewusst für das duale Studium entschieden, weil ich wusste, dass ein reines Hochschulstudium nur mit Theorie für mich nicht in Frage kommen könnte, weil mir da so ein bisschen Struktur fehlt und beim dualen Studium der Vorteil ist, dass man die Theorie und die verknüpfte Praxis hat und dann gleichzeitig sein Theoriewissen mit anwenden kann. Genau, ich glaube so als Kurzfassung.
Warst du früher oder heute vielleicht auch noch Nutzerin von Jugendarbeit, von Angeboten der Jugendarbeit?
Das ist ein ziemlich guter Punkt, weil ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen und da hat mir das immer gefehlt. Also da wusste ich nicht so richtig, ob es Jugendtreffs gibt, ob es überhaupt irgendwie eine Anlaufstelle gibt. Soziale Arbeit war da auch gar nicht so. Also ich wusste lange gar nicht, dass es das gibt, bis irgendwie in der 9. Klasse dann mal, ich glaube, so ein Suchtberater kam und so ein Aufklärungsgespräch geführt hat und dann plötzlich Schulsozialarbeiter da waren, so richtig stationär, mehrmals in der Woche. Davor war mir das gar nicht bekannt. Und mir hat das immer gefehlt, da irgendwie so einen Ort für Jugendliche zu haben. Und ich habe mich da ewig drüber geärgert und gedacht, naja, das ist doch Mist. Und dann liegt das alles an dem kleinen Ort, weil die haben das ja dann alle verbockt, so wenn da kein Ort für Jugendliche ist, dann ist das die Schuld vom Bürgermeister oder so.
Okay.
Und ja, irgendwie bin ich dann ja auch älter geworden und habe so gemerkt, okay, so einfach ist das vielleicht auch gar nicht. Und nur meckern bringt ja dann auch nichts. Da muss ja irgendjemand aktiv was machen. Und dann war das eigentlich auch noch so ein Beweggrund für mich zu sagen, okay, dann studiere ich das jetzt und guck mal, was da eigentlich dahinter steckt.
Okay. Also so zwei Seiten. Einerseits gab es die offenen Angebote so nicht, und dann die ersten Berührungspunkte quasi über Präventionsangebote in Schule, so, also in einer institutionellen Geschichte. Du hast es schon gesagt, duales Studium hatte ich mehr angesprochen, weil da die Verknüpfung von Theorie und Praxis so ein bisschen mehr gelebt wird oder angeboten wird. Sandra, du bist jetzt quasi auf der anderen Seite, also als Professorin an der BA Breitenbrunn. Wie kommen die jungen Menschen zu euch? Wie erlebst du das? Also wer kommt da und mit vielleicht welchen Motivationen kommen die in euer Studiengang?
Also in die Studienrichtung Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit kommen tatsächlich eher die in den anderen Feldern keine Praxisstelle finden. Das ist nicht in der Agenda von den jungen Menschen ganz oben, Jugendarbeit zu studieren. Ich frage auch immer ab, haben sie Erfahrungen und welche sind das? Und so wie Nina das gerade erzählt hat, passiert das tatsächlich in der Mehrheit, dass sie außer von der Jugendfeuerwehr oder punktuell irgendeinen selbstverwalteten Jugendtreff kaum eigene Erfahrungen, biografische Erfahrungen in der Jugendarbeit haben. Und da in meiner Studienrichtung, das sieht man jetzt nicht, mache ja Anführungsstrichen, leider immer Platz ist noch für Studierwillige, landen die in der Regel bei mir. So, das freut mich natürlich, ne, weil wir haben was ziemlich Besonderes, weil Jugendarbeit im Fokus des Studiums, ich wüsste nicht, wo es das nochmal gibt in der Bundesrepublik. Also was ich so erfahre, wenn ich unterwegs bin, ist, dass Jugendarbeit schon mal eine Rolle im Studium spielt. Das gibt es dann auch mal ein Seminar oder ein Proseminar zu irgendeiner Vorlesung und das war's dann. Dass das das klassische Berufseinstiegsfeld ist, so wie als ich noch studiert habe in Mitte der 90er Jahre, das ist nicht mehr so. Die Studierenden, die soziale Arbeit studieren, wissen in der Regel wenig über die Jugendarbeit. Und deswegen freue ich mich, dass es diese Studienrichtung in Breitenbrunn gibt, die Handlungskompetenzen eben speziell für dieses Feld und für die Jugendsozialarbeit vermittelt. Also das ist zumindest unser Anspruch.
Okay, vielen Dank für den kurzen Einblick. Karin, möchte ich dich noch reinholen in die Runde, auch wenn du so erschrocken guckst. Unsere Zuhörerin kennt dich ja schon aus der ersten Folge. Da haben wir das Projekt mal vorgestellt. Und auch unsere Idee dahinter. Jetzt sitzt du hier ein bisschen in einer anderen Rolle. Ich sag mal so, herausfordernd als Weiterbildnerin in dem Bereich. Vielleicht auch ein bisschen im Unterschied zu Alexandra. Was macht das aus, was du machst? Also wie agiert ihr in euren Angeboten? Oder vielleicht auch interagiert ihr in euren Angeboten mit Fachkräften der sozialen Arbeit?
Tatsächlich haben wir das komplette bunte Feld der sozialen Arbeit in unseren Weiterbildungen vor Ort, altersgemäß sozusagen die verschiedensten Felder der sozialen Arbeit. Das heißt, es ist sehr, sehr bunt gemischt, welche Menschen zu unseren Fortbildungen kommen. Man könnte das gar nicht spezifizieren. Wir sind ja selber als Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten der Dachverband für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Das heißt, das ist unsere Hauptzielgruppe, an die sich Fortbildung auch richtet. Und nichtsdestotrotz sprechen wir mit den Inhalten unserer Fortbildungen tatsächlich alle Menschen in der sozialen Arbeit an. Und das darf dann auch so sein. Und von dem her sind das Menschen, die oft durchaus auch noch nicht so lange im Beruf sind, aber es sind natürlich auch Menschen, die altersgemäß schon über 50, Mitte 50 sind. Das ist ganz bunt. Und die Menschen, also mein Gefühl wäre vielleicht im Vergleich zu dem Projekt von Alexandra, dass ich schon das Gefühl habe, dass die Menschen mit beiden Beinen im Job stehen und dass es eher so um ganz spezielle Fragen, Problemlagen, die es vor Ort aktuell gibt, geht in der Fortbildung. Also was zum Beispiel gut läuft, sind solche Dinge wie Deeskalationstraining, wie gehe ich mit Konflikten vor Ort innerhalb der Zielgruppe oder Zielgruppe gegenüber auch den Sozialarbeitenden und so weiter. Kindeswohl und Kinderschutz sind solche Themen, die, glaube ich, immer aktuell sind. Und von dem her haben wir, glaube ich, ein gutes Gespür dafür, was braucht es gerade, was braucht oder was fordert gesellschaftliche Entwicklung vielleicht auch an Themen heraus und versuchen, dort einen guten Fokus hinzulegen. Und das ist, glaube ich, nochmal so vielleicht grenzt das ein Stück, soll es ja gar nicht abgrenzen, aber vielleicht ist das nochmal so verschieden zu dem, was Berufung Jugendarbeit möchte tatsächlich.
Okay, danke. Ich frage jetzt mal ganz blauäugig, wie sagt man das so, oder naiv, wie auch immer. Wir haben gerade gehört, ihr seid Dach- und Fachverband für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Es gibt ja noch andere Handlungsfelder. Sandra, wie ist das in der Ausbildung? Ab wann differenziert sich das aus, wo junge Menschen oder Studierende dann in welche Richtung sie sich entwickeln möchten?
Bei uns von Anfang an, weil sich das nach dem Praxispartner richtet, in welche Studienrichtung die immatrikuliert werden. Wir haben also von Konstrukt her den Studiengang Soziale Arbeit mit 6 verschiedenen Studienrichtungen. Wie Lina vorhin schon gesagt hat, eine davon ist die Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, was ja schon ein Riesenfeld alleine für sich ist. Und dann haben wir aber noch die Bildung und Erziehung in der frühen Kindheit, die sozialen Dienste, die Hilfen zur Erziehung, die soziale Gerontologie. Eins fehlt noch.
Oh, gibt es quasi eine Prüfungsfrage?
Ach, die Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Okay. Die gehört noch dazu. Und das Studium ist so, dass wir einen generalistischen Anspruch haben, gleichzeitig spezialisieren. Das klingt ein bisschen widersprüchlich, ist es aber nicht, weil unsere Studierenden, egal in welcher Studienrichtung sie sind, haben ganz viele Module gleich. Und ein Modul pro Semester ist in der Studienrichtung spezifisch. Also die Jugendarbeit studieren, haben 6 Module, die sich nur mit Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit beschäftigen. Und ja, also man wächst nicht rein und entscheidet dann irgendwie nach dem Grundstudium oder so, wie es vielleicht früher gewesen war, sondern man muss, also der Praxispartner bestimmt, in welcher Studienrichtung jemand studiert. Okay. Und das ist ein guter Stichpunkt für auch ein anderes Thema, was die Praxisstellen in der Jugendarbeit angeht. Da kommen wir dann vielleicht später noch dazu. Die sind nämlich nicht so reich gesät, dass die Studierenden richtig wählen könnten. Wohnortnah, wenn es gänge, noch dazu. Okay. Anders als zum Beispiel in der Bildung und Erziehung in der Kindheit. Die Kita gibt es in jedem Ort, egal, also oder in vielen Orten, nicht in jedem Ort. Und da ist es leichter, eine Praxisstelle zu finden, als eben eine Jugendfreizeitstätte oder ein Kinderhaus oder was auch immer Praxisstellen sind.
Also wir können gerne dabei bleiben, weil warum soll man das später nochmal aufgreifen, wenn wir jetzt gerade dabei sind. Also das heißt, das ist eine Herausforderung durchaus. Wie lief das bei dir? Wie bist du an deine Praxisstelle gekommen?
Also ich weiß nicht, ob das bei mir vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich war, aber ich habe zuerst nach dem Studiengang gesucht, mir dann halt speziell rausgesucht, welche Richtung, und danach dann den Praxispartner ausgesucht, da halt recherchiert, was die so ungefähr machen, und dann das Prozedere, Bewerbung abschicken, Vorstellungsgespräch, dann die Entscheidung fällen, dann die Entscheidung vom Praxispartner noch. Genau, so ist das bei mir passiert.
Ah, okay. Und das heißt dann, du bist jetzt, ich sag's mal, ein bisschen festgelegt auf die offene Kinder- und Jugendarbeit. Oder ist das jetzt schon in Richtung Landesebene zu denken? Weil du sagst, also du hast gesagt, es wird irgendwie dann schon relativ zeitig festgelegt, in welches Handlungsfeld man sich so, wo man sich sieht dann zukünftig, dann ist das ja mit der Wahl für die AGJF eher so offene Kinder- und Jugendarbeit.
Ja, aber eben nur für die Dauer des Studiums. Mhm. Okay. Ja, danach ist man, also man bekommt den Bachelor in sozialer Arbeit, und Lina könnte dann in eine Kita gehen oder in eine stationäre Wohnform für junge Menschen oder in ein Krankenhaus und soziale Arbeit im Krankenhaus machen. Also das meinte ich vorhin, ne? Wir haben einen generalistischen Anspruch, dass unsere Studierenden nach dem Studium sich in jedem Feld zumindest auskennen und in einem eben also ganz toll auskennen. Und das ist in unserem Fall die Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit.
Okay. Du hattest schon angedeutet mit den Praxispartnern, dass es durchaus herausfordernd ist. Wie kommt denn Berufsakademien, Universitäten und so weiter, wie kommen denn zu ihren Praxispartnern? Also wo gibt es denn den Match? Wer kommt auf wen zu? Oder gibt es da eine Messe, wo man sich begegnet? Wie läuft denn das so ab?
Sehr, sehr unterschiedlich. Im Moment ist es der Weg, dass die jungen Menschen gucken, was ist denn in meiner Nähe für ein Angebot, und ist dieses Angebot schon anerkannter Praxispartner der BA. Da haben wir eine lange Liste. Oft sind die Praxisstellen zwar gelistet, nehmen aber im Moment keine Studierenden auf als Studentin, weil sie es eben nicht finanzieren können. Weil das Studium nicht unter das Fachkräftegebot zählt. Also in Paragraph 11 gibt es ja das Fachkräftegebot, also unter anderem in Paragraph 11 gibt es das Fachkräftegebot, und da werden Personalkosten nur dann förderfähig, wenn dort eine Fachkraft sitzt, und eine Studentin und Student ist eben noch keine Fachkraft. Das macht das Praxisstellen schwer, die Mindestausbildungsvergütung von nur 440 Euro zu stemmen. Und das führt dann dazu, dass in der Jugendarbeit und in der Jugendsozialarbeit wenig Praxisstellen zur Verfügung sind, auch wenn es Jugendfreizeitstätten in der näheren Umgebung geben würde, weil sie eben das nicht über Spenden oder über, viel mehr fällt mir jetzt auch nicht ein, außer Fördermittel in der Jugendarbeit das finanzieren können. Und deswegen gibt es ein großes Interesse an dem Studium, aber eben wenig Plätze, wo man seine Praxisphasen absolvieren kann. Und das ist ein Dilemma, weil ich war heute in einem Angebot der Jugendarbeit und die kriegen ihre Fachkraftstelle nicht besetzt. Jetzt haben's, also wer es dann besetzt, ist mit Ausnahmegenehmigung ein Erzieher. Und ein Erzieher ist eben ein anderer Beruf. So, und da, das ist eine Diskrepanz, die mahne ich schon viele Jahre an, aber also dass man das Studium wenigstens ab dem zweiten Semester von mir aus als förderfähig anerkennt und damit die Träger in die Lage versetzt, eigenen Nachwuchs, Fachkräftenachwuchs heranzubilden. Und ich komme, alle sagen, ja, ja, das ist verständlich, aber mehr passiert eben leider auch nicht.
Ja. Okay. Alexandra, du hast vorhin gesagt, ihr habt oftmals Berufseinsteigerinnen oder auch Menschen, die irgendwie aus einem anderen Berufsfeld kommen und da nochmal neu ansetzen. Wir haben gerade gehört, dass es durchaus schwierig ist mit Praxisstellen in Verbindung mit dem Studium. Mit welchen Anliegen kommen die Menschen zu dir? Also was ist deren Motivation, nochmal so eine einstiegsbegleitende Unterstützung zu nehmen?
Also das sind ganz vielfältige Gründe. Also es kann, da sind auch viele Schnittstellen mit zu dem, was gerade Sandra gesagt hat. Also zumal das Projekt wurde ja auch unter anderem initiiert, weil nachgewiesen wurde durch viele Studien, dass Absolventinnen der sozialen Arbeit nicht in dem ersten Blick Kinder- und Jugendarbeit so als Priorität festgesetzt haben, dass sie darin arbeiten möchten. Und wie es halt oft so ist, ganz viele Fachkräfte möchten in dem Bereich arbeiten. Das ist ja sozusagen ihre Passion, weil sie früher in der Kindheit und Jugend auch selber Treffs besucht haben, da viele ja, Vorbilder kennengelernt haben und gesagt haben, okay, ich möchte das auch sein, ich will für Kinder und Jugendliche so eine Ansprechperson sein und will da Unterstützung leisten. Und viele Fachkräfte, die sich bei uns anmelden, genau sagen einerseits, dass sie so ja, leichte Überforderungsmomente spüren, dass sie, wenn sie einsteigen, kaum eine Einarbeitungsphase haben, weil, wie Sandra gerade schon sagte, die Fachkräftesituation ja teilweise sehr angespannt aussieht und da gar keine Möglichkeiten sind, dass jetzt extra einen Monat Einarbeitung gewährleistet wird, was man eigentlich braucht, um irgendwie gut anzukommen, um sich zu orientieren und sich da auch irgendwie zurechtzufinden und mit den Kindern und Jugendlichen da in Kontakt zu gehen. Und durch diese Überforderung, die dann entsteht und auch durch das Studium sehr viel geballtes Wissen, aber trotzdem braucht er dann nochmal so eine Sortierung, okay, wo stelle ich jetzt eigentlich den Praxisbezug her und wie finde ich auch so meine eigene Art und Weise, ja, mich in dem Handlungsfeld zu bewegen. Also wie finde ich da so meine eigene Note, um da auch in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen zu treten. So, das ist oftmals der eine Grund, warum viele Personen zu uns kommen. Und der zweite ist auch dieser aktuelle Bezug. Also gerade viele Fachkräfte melden zurück, dass sie wenig Zeit haben, jetzt extra gezielt Fortbildungen zu besuchen oder beziehungsweise auch nicht die Ressourcen dafür haben, finanziellerseits, aber auch zeitlich sich jetzt extra dafür die Zeit zu nehmen oder nehmen zu können, eine Fortbildung besuchen zu können. Und bei uns muss man dazu sagen, im Moment können wir es noch gewährleisten, die Modulreihe kostenfrei anzubieten. Das ist für viele auch ein Beweggrund zu sagen, ich habe jetzt nicht im Team das große Budget, jetzt Weiterbildungskosten dafür nutzen zu können. Und da ist es eine dankbare Art und Weise, trotzdem die Grundlagen zu bekommen, die es braucht, nochmal zur Stärkung und gleichzeitig da die Freistellung zu bekommen, daran teilnehmen zu können. Ja, und der dritte Punkt, der ist auch nicht zu vernachlässigen, dieses Bedürfnis nach Netzwerken oder auch so ein Austausch, weil viele Kolleginnen gerade in der offenen Kinder- und Jugendarbeit die jetzt für eine Schicht teilweise auch alleine zur Verfügung stehen müssen, können sich jetzt auch nicht regelmäßige kollegiale Fallberatungen oder Supervision leisten. Und da ist es natürlich wichtig, ja, über Probleme auch in Austausch zu kommen, damit sich das nicht anstaut und ja, da auch irgendwie Lösungen gefunden werden können. Also das ist erstmal so ein kurzer Ausschnitt über das, was uns eigentlich immer so, was ja oftmals zurückgemeldet wird.
Ja, danke, dass du uns da mal mitgenommen hast. Ich habe jetzt schon viele Sachen gehört, auch mit Blick auf Situation der Fachkräfte, also durchaus der Bedarf, wenn ich aus der Ausbildung, aus dem Studium komme, ja trotzdem noch Einsteigerin bin in das Berufsfeld und da noch ein bisschen Futter, sage ich mal, fachliches Futter brauche, um gut starten zu können. Wir haben die Herausforderungen während der Ausbildung, also auch durchaus finanzieller Natur, dass es da nicht wirklich reicht, um gut zu leben während der Zeit irgendwie. Und auch finanziell herausfordernd ist für Träger der freien Jugendarbeit. Wir hatten das Thema Einzelkämpferinnen, also es gibt wenig kollegialen Austausch in den weiteren. Was sind denn so Perspektiven? Also wenn man so auf die Situation der Fachkräfte guckt oder dem großen Damoklesschwert des Fachkräftemangels, was sind denn so Perspektiven, um das Feld attraktiver zu machen? Jenseits der vielleicht genannten Dinge, also durchaus verrückte Ideen oder was geistert euch da im Kopf rum?
Das ist überhaupt gar keine verrückte Idee. Es gibt Fachstandards, entwickelte, und es wäre schon ziemlich prima, wenn die Fachstandards wenigstens eingehalten werden würden und die Träger in die Lage versetzt werden, diese auch umzusetzen. Das schon, also ich glaube, das würde viel zur Attraktivität des Berufsfelds beitragen. Also, dass man zumindest mal eine Kollegin oder einen Kollegen an der Seite hat und nicht so einen Jugendtreff alleine stemmt, was durchaus üblich ist, dass Zeit für Fortbildung bleibt. Die Herausforderungen, vor denen die Fachkräfte in der Praxis stehen, die sind im Moment wirklich immens, Inklusionsanspruch im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz umzusetzen. Der Umgang mit Jugendlichen, die sich anders verhalten, als man es vielleicht gewöhnt ist. Ja. Also da sich zum einen Fachwissen anzueignen, mit anderen in Austausch zu gehen. Wie habt denn ihr das gelöst? Das war doch bei euch auch schon mal. Wie gehen wir damit um, wenn in der Einrichtung Sachen passieren, die fachlich nicht zu tolerieren sind? Aber ich kann die Praxis verstehen, die dann sagen, ich agiere einfach und bin dann froh, wenn ich abends meine Tür zuschließen kann. Und am nächsten Tag ist es wieder so. Da wird ja nichts besser davon, bloß weil ich eine Routine darin erhalte. Und das ist das eine. Also wenn die Fachstandards, ich habe eine Kollegin, ich kann in den Austausch gehen, ich verdiene auskömmlich, ich habe auch eine Perspektive. Ich bleibe jetzt nicht bis zum Ende meiner Berufsbiografie in der gleichen Entgeltgruppe hängen, sondern kann vielleicht auch Träger oder auch Träger extern eine Karriereleiter besteigen. Das ist in der Jugendarbeit jetzt auch nicht so einfach möglich. Wenn das gäbe, ich glaube, da braucht man keine verrückte oder kreative Idee. Das wäre schon gut, dass Menschen in der Jugendarbeit bleiben bzw. ankommen, weil das ist ja ein total spannendes Feld. Man kann jeden Tag neu gestalten. Man kann die jungen Menschen, man muss sogar die jungen Menschen fragen, wie wollt ihr es denn haben? Und kann eigentlich darauf reagieren. Man fährt kein Muster. Also jeder Monat müsste eigentlich anders sein, wenn man die Prinzipien der Jugendarbeit anwenden kann. Und das gelingt in der Praxis zunehmend weniger, weil die Bedingungen zu schwierig sind. Ich wollte vorhin noch was sagen.
Zustimmung, ich sehe Zustimmung. Okay, aber du darfst gerne noch was sagen.
Als das Projekt Berufung im Vorstand der AGJF vorgestellt wurde, da habe ich so erstmal die Augenbrauen hochgezogen. Was wird denn das jetzt? Es gibt doch schon das Studium in der BA Breitenbrunn. Und bin aber, nachdem ich mich damit beschäftigt habe und es mir auch erklärt wurde, und inzwischen läuft es ja auch schon eine Weile, sehr froh, dass es das Projekt gibt. Ich sehe es, wie ich es anfangs fälschlicherweise getan habe, nicht mehr als Konkurrenz zum Studium, sondern ist tatsächlich eine Möglichkeit, das Feld attraktiver zu machen, indem man handlungssicherer wird, wenn man sich in dem Feld bewegt. Und es ersetzt kein Studium. Das hatte ich erst so für einen kurzen Moment gedacht. Dachte, ich habe schon Mühe, die Studienrichtung von der Quantität am Laufen zu halten. Und deswegen, das wollte ich vorhin noch ergänzen, dass man das nicht durcheinander kriegt. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, einmal diese Unterstützung für Berufseinsteigerinnen, die eben nicht das Glück hatten, an der BA in Breitenbrunn zu studieren.
Also der Werbeblock.
und eben nicht wissen, was Jugendarbeit bedeutet. Die können auch von der BA kommen. Also weil, wenn ich Soziale Dienste an der BA studiert habe, weiß ich auch nicht so viel über Jugendarbeit. Ja, und genau, und dann gibt es eben neben, also ein paar Kilometer weiter, 45 Kilometer ungefähr von hier, steht die BA Breitenbrunn. Übrigens auf dem Weg zur Dualen Hochschule ab nächsten Jahr. Und die Möglichkeit des Studiums besteht neben dem Berufungsprojekt auch. Und das finde ich eine gute Sache für den Freistaat Sachsen.
Ja, ich kann mich erinnern noch, aufgeschnappt zu haben, dass es ja ursprünglich mal als Anschlussqualifikation gedacht war. Also tatsächlich, also mit vor dem Hintergrund des Fachkräftegebots, was wir ja haben hier in Sachsen, und der Tatsache, dass immer mehr Menschen auch von, sag ich mal, benachbarten Studiengängen, sei es Pädagogik, sei es aus dem Bereich der Erzieherinnen und so weiter, in das Feld der Jugendarbeit kommen und da die Frage war, also um das Fachkräftegebot irgendwie einhalten zu können, eine Anschlussqualifizierung zu machen, also eine Art Curriculum zu entwickeln, um das zu gewährleisten. Aber ich, also das war nur so, das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, weil ich ja die AKJF auch schon ein bisschen kenne. Das hat sich ja dann anders entwickelt, Alexandra.
Das stimmt, also ganz am Anfang war das mal im Raum mit Anschlussfinanzierung, sagte ich auch schon, Anschlussqualifikation. Aber tatsächlich müssen wir da gut drauf achten, das nicht als Qualifizierung zu benennen, weil da auf dem Weg ist es auf keinen, also ist es noch nicht. Deswegen läuft auch eine wissenschaftliche Begleitung mit, um halt zu evaluieren, wie viel kann der Kurs leisten, was kann er aber bewusst auch nicht leisten. Und da würde ich gerne nochmal auf Sandra reagieren und das auch nochmal verstärken. Also der Kurs will damit natürlich nicht ausstrahlen, dass das Studium der sozialen Arbeit irgendwie noch nicht vollends ist oder da irgendwie Sachen fehlen, sondern eher im Sinne, wie Sandra auch schon sagte, im Sinne von einer Einarbeitung, im Sinne von einer Stärkung und einer Orientierung im Feld. Das heißt natürlich nicht, dass der Kurs irgendwie die Einarbeitung wegnehmen soll oder kann von Organisationen. Aber beispielsweise gibt es schon ein sehr lange etabliertes Projekt und das ist von der AKJF Baden-Württemberg und die führen eine ähnliche Modulreihe durch. Und da wurde uns von den Kolleginnen schon zurückgemeldet, dass es bei denen wirklich schon sich als eine Art Selbstläufer etabliert hat, dass Organisationen, neue Fachkräfte, Absolventinnen, die neu einsteigen in der Organisation, fast schon automatisch zur Modulreihe schicken, da gut eine Vernetzung stattfinden kann und dass da praktisch auch in den Kommunen Ansprechpartnerinnen präsent sind und bei Fragen und Problemen da schon so ein Netzwerk praktisch aufgestellt wurde, in dem sich die neuen Fachkräfte in dem Projekt kennengelernt haben.
Ja, das ist interessant, ja. Also Netzwerk, Austausch, Vernetzung ist ja immer wieder ein großes Thema, das machen wir ja auch mit PowerUp. Unter anderem mit dem Jugendarbeitstreffen, wo sich Fachkräfte treffen können und sozusagen auf einer sowohl fachlichen, aber auch Erfahrungs- und Solidaritätsebene begegnen können. Lina, du hast ja jetzt so ein paar auch Herausforderungen durchaus aus dem Arbeitsfeld gehört, also dass es so vielleicht eine Steigerung an Attraktivität braucht, dass es doch ein paar Herausforderungen gibt, die das Arbeitsfeld bereithält und du hast dich ja dennoch dafür entschlossen. Was sind denn so deine Wünsche vielleicht für das, wenn du dann mal das Studium abgeschlossen hast und ins Berufsleben richtig einsteigst sozusagen? Was sind so Vorstellungen und Wünsche, die du da vielleicht hast?
Also ich versuche mal eine Antwort zu geben in der Hoffnung, dass ich die Frage auch richtig verstanden habe, aber was ich mir wünschen würde, wenn ich fertig bin, ist, dass bis dahin vielleicht so das Bild vom Studiengang Soziale Arbeit und vor allem Jugendsozialarbeit nicht mehr so negativ behaftet ist, dass zukünftige Studienanfänger dann nicht mehr das Gefühl haben, oh, ich entscheide mich jetzt für soziale Arbeit, das wird vielleicht nicht so gut ankommen im Umfeld oder wird dann die erste Reaktion sein, oh, muss das sein, willst du nicht was anderes studieren? Das fände ich zum einen gut, zum anderen aber auch, dass bis dahin einfach die Bekanntheit auch ein bisschen mehr da ist, dass es Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gibt und wie wichtig das eigentlich ist, dass das auch weiterhin gibt. Und ja, dass es überhaupt erstmal ein Berufsfeld ist, weil ich glaube, das ist immer noch vielen nicht bewusst. Und ich kriege da jetzt so aus meiner Perspektive, gerade so in Bezug auf Social Media mit, dass so langsam so eine Welle losgeht von Sozialarbeitern und Jugendsozialarbeitern, die versuchen, das irgendwie auf Social Media zu pushen und zu sagen, hier, guck mal, da könnt ihr Geld mit verdienen, das ist eine tolle Sache. Das ist ein Beruf, den ihr lernen könnt. Wenn ihr das möchtet, vielleicht das Spaß macht, dann macht das doch. Ja, ich hoffe einfach, dass das so die Sachen sind, die sich bis dahin geändert haben. Und mit dem, was ich jetzt aus der Theorie und der Praxis vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen habe, würde ich mir bis dahin auch wünschen, dass gerade was so Themen mentale Gesundheit in dem Beruf angeht, dass das auch schon aktiver wirklich auch beachtet wird. Und nicht nur in vereinzelten Fällen, sondern allgemein. Aber das ist auch ein bisschen utopisch vielleicht.
Aber ja, wichtige Punkte, glaube ich. Also so Wertschätzung, Anerkennung, öffentliche Wahrnehmung als wichtiges, als man sagt ja immer so ein bisschen sozial integratives Arbeitsfeld, also was auch quasi das Gemeinwesen stärkt und letztlich dazu beiträgt, dass auch Orte, Kommunen, Gemeinden und so weiter attraktiv bleiben, weil wo junge Menschen sind, die sich wohlfühlen, die sich beteiligt fühlen. Und das ist ja das Hauptfeld von Jugendarbeit, wenn ich jetzt mal so auf offene vor allem gucke, ne? Also weniger auf Jugendsozialarbeit, dann ist das schon ein großer Standortfaktor einfach auch, also das auch tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken und eben auch wertzuschätzen. Und auch, also das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, auch die Rahmenbedingungen für das eigene Arbeiten so zu gestalten, dass man das über viele Jahre machen kann und will. Ich gucke so auf die Uhr und mit unserer Zielvorgabe von 30 Minuten sind wir da schon ein bisschen drüber. An der Stelle würde ich noch eine letzte Runde machen, so letzte Worte, die euch noch einfallen zu dem Thema oder die euch noch wichtig sind zu sagen, und dann gehen wir in den Abschluss. Wer mag, fängt an und wir machen einmal die Runde rum.
Also was mir noch wichtig ist, ist ja, wir haben es ja jetzt gerade schon auch angesprochen, vielleicht unterschwellig, dass Fachkräfte in der Jugendarbeit arbeiten. Also sonst wird man ja nicht vom Fachkräftemangel sprechen. Und es gibt eine Tendenz, die macht mir ein bisschen Sorge, dass, also was ist eine Fachkraft? Definiere Fachkraft. Ich meine, das ist gesetzt und das, ich merke aber, es, in der Not wird man ja erfinderisch und dann wird man auch sehr kreativ in der Auslegung der Definition, was ist eine Fachkraft. Und ich wünsche mir aber, dass Fachkräfte, die soziale Arbeit studiert haben, in der Jugendarbeit ihr ein berufliches Zuhause haben, weil das ist eben nicht Pille-Palle und ich spiele mal ein bisschen Tischtennis oder werfe einen Dartpfeil durch die Gegend. Also idealerweise in die Scheibe, also in die Dartscheibe. Sondern es ist eben mehr. Ne? Da braucht man einen sozialpädagogischen Background, um Lebenswelten zu verstehen. Ich habe mit so vielen Zielgruppen zu tun, mit Eltern, mit Schule, also mit Lehrern, mit Polizei, mit Gemeinwesen, also ne, Menschen, die im Gemeinwesen unterwegs sind. Das kriege ich mir aus der Hand geschüttelt. Und das kann auch ein Ehrenamt bei allem guten Willen nicht leisten. Und auch jemand, der fremd vom, also nicht soziale Arbeit studiert, der kann es sich anstrengen und der macht bestimmt auch eine gute Arbeit. Oder sie. Aber ein sozialpädagogisches Studium ist eben nochmal eine andere Hausnummer. Und das ist hoch anstrengend zum Studieren. Und es ist eben auch hoch anstrengend, in dem Feld zu arbeiten. Und ich wünsche mir, dass das Fachkräftegebot bleibt und nicht aus Mangel aufgeweicht wird, sondern diesen Mangel zu beheben. Also das wäre schon gut, wenn Kommunen oder öffentliche Träger in die Lage versetzt werden, Fachkräfte gut auszubilden. Das habe ich ja vorhin angesprochen, ne, mit der Finanzierung zumindest des Studiums oder auch der Praktika. Es gibt ja auch viele, die Praktikas leisten für lau. Und das finde ich, also wenn soziale Arbeit zu studieren in prekäre Verhältnisse führt, dann ist es der falsche Weg. Und es gibt ja auch, gab, muss man inzwischen sagen, auch Anstrengungen von öffentlichen Trägern, da ein bisschen dagegen zu steuern. Die Stadt Chemnitz hatte eine Richtlinie, gibt es immer noch. Die Stadt Chemnitz hat für freie Träger 90% der Ausbildungskosten übernommen. Es gleicht sich jetzt aus, weil keine Haushaltsgelder mehr vorhanden sind dafür. Das war tatsächlich mal eine freiwillige Leistung für die Jugendarbeit, die keine freiwillige Leistung ist, sondern eine Sollleistung. Das war toll, dass es das gab. Es endet jetzt mit den, also es wird keine neu immatrikulierten Studierenden geben in Chemnitz, die in den Genuss dieser Förderung kommen. Die Stadt Dresden hatte das in Angriff genommen, da kam die Haushaltssperre dazwischen. Der Erzgebirgskreis finanziert für wenige, da weiß ich die Zahl nicht genau, Träger die Hälfte der Ausbildungskosten. Und das sind aber im Freistaat Sachsen die einzigen Träger, die das unterstützen. Und wenn es da ein Umdenken oder ein Weiterdenken gäbe, das würde mich sehr freuen, weil ja alle davon sprechen, wie schwierig es ist, Fachkräfte zu gewinnen. Ich muss halt 3 Jahre investieren. 3 Jahre, 440 Euro pro Monat. Das ist zum Leben zu wenig. Vor allen Dingen, wenn man im dualen Studium 2 Lebensmittelpunkte bestreiten muss, nämlich den Praxisort und den Studienort. Aber es wäre zumindest vielleicht ein kleiner Anreiz, das Studium der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit in Angriff zu nehmen. Meinen zweiten Strang habe ich vergessen. Die letzte Runde war es.
Einfach, was noch wichtig ist, aus eurer Sicht zu sagen.
Ja, das war mir wichtig.
Ja, ich würde da gerne auch einen Wunsch dran schließen. Wir haben heute ja schon viel drüber gesprochen, auch so über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und ich finde, also würde mir wünschen, dass es gesellschaftliche Image auch aufgeladen wird. Und wie Sandra schon sagte, oftmals, das bekomme ich auch so mit, von Personen, die halt nicht drinstecken, was brauchst du eigentlich für eine Ausbildung, um als Fachkraft in der Kinder- und Jugendarbeit zu arbeiten, oftmals immer noch diese Klischees verbreitet sind, dass man ja an der Bar steht und eine Cola ausgibt und Tischkicker spielt und dass es ja wenig professionell ist. Und genau das, glaube ich, braucht es unbedingt, um das aufzubrechen, um halt auch gleichzeitig das Image und die Wertigkeit und die Wertschätzung in der Gesellschaft irgendwie hervorzuheben. Und ja, da versucht ihr das Projekt auch im Rahmen von einer Kampagne das Berufsprofil mehr sichtbar zu machen und dadurch schon vereinzelte Werbematerialien irgendwie für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Genau, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass das gleichzeitig auch so mit so einem professionellen Anspruch gleichgesetzt wird.
Dann meine abschließenden Worte. Ich habe 2 verschiedene Zielgruppen gleich vorweg. Einmal an die Fachkräfte, die das hören, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt und irgendwie Ressourcen oder Kapazitäten da sind, ermutigt junge Menschen, das Studium irgendwie anzufangen oder zumindest macht die Perspektive auf, dass es das Studium überhaupt gibt. An die vielleicht zukünftigen Fachkräfte, die das vielleicht auch hören könnten, traut euch das zu studieren. Das ist ein Studium, was auf den ersten Blick vielleicht negativ behaftet ist und nicht unbedingt auf eine positive Rückmeldung stößt, aber das macht ganz viele Perspektiven auf und ganz viele Sichtweisen, die man vorher nicht hatte, und das bringt einfach viel, das ist wertvoll.
Okay, wunderbare Schlussworte, wie ich finde. Wer jetzt Karin vermisst, sie musste uns kurzfristig verlassen, weil sie noch andere Termine hat. Vielleicht frage ich sie nochmal auf dem Flur, was sie so für Wünsche und Perspektiven für die Zukunft hat. Ich sage ganz herzlich Danke in die Runde, euch dreien, Lina, Alexandra und Sandra, jetzt die noch Verbliebenen, dass ihr hier wart, dass ihr mit uns darüber gesprochen habt, zu dem Thema Fachkräftesicherung, Fachkräftegewinnung und Qualifizierung. Und einen herzlichen Dank nochmal und einen guten Nachhauseweg euch allen.
Dankeschön.
Tschüss, bis zur nächsten Folge.
Danke.